Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Linkspartei steht bis zur Wahl einer neuen Führung ohne Doppelspitze da. Die Vorsitzende Lötsch gab überraschend ihr Amt auf, um mehr Zeit für ihren erkrankten Ehemann zu haben. Der Rücktritt hat die Personaldiskussion in der Partei neu entfacht. Eine Entscheidung über die neue Doppelspitze soll Anfang Juni fallen. Bis dahin wird der Co-Vorsitzende Ernst die Partei alleine führen.
Eine Kämpferin war Gesine Lötsch immer. Zog einst mit Direktmandat in den Bundestag, als ihre Partei an der 5%-Hürde scheiterte. Heute musste sie den Kampf um weitere Jahre an der Parteispitze aufgeben. Ihr Mann ist schwer erkrankt.
Aufgrund der altersbedingten Erkrankung meines Mannes habe ich mich nach reiflicher Überlegung entschieden, das Amt der Vorsitzenden der Partei Die Linke mit sofortiger Wirkung niederzulegen. Sie können sich vorstellen, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist.
Knapp zwei Jahre lang hatte Lötsch zusammen mit Klaus Ernst die Partei geführt. Heftig kritisiert nach Äußerungen zu Kommunismus und Kuba, wollte Lötsch dennoch erneut kandidieren. Bis Ende Juni führt Ernst jetzt allein die Partei. Ob er dann nochmal antritt, ließ er auch heute offen.
Das werde ich, wie eben gesagt, nach den Wahlen in Schleswig-Holstein bzw. Nordrhein-Westfalen entscheiden.
Auch Oskar Lafontaine sagt noch nicht, ob er Parteivorsitzender werden will. Als seine Co-Vorsitzende kämen die reformorientierten Ostfrauen Dagmar Enkelmann oder Katja Kipping in Frage. Aus Thüringen kommt ein ganz anderer Personalvorschlag.
Wenn ich einen ganz persönlichen Wunsch frei hätte und mir etwas wünschen dürfte, dann wäre die Kombination aus Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch meine Wunschvorstellung.
Dietmar Bartsch, der Pragmatiker aus dem Osten, will kandidieren. Sarah Wagenknecht, privat mit Oskar Lafontaine verbunden, schweigt noch. Gesine Lötsch hat persönliche Klarheit geschaffen. Ihr Rücktritt heute verschärft aber die ohnehin angespannte Führungsdebatte der Linkspartei.
Zum Rücktritt der Linksparteivorsitzenden Lötsch jetzt eine Einschätzung meines Kollegen Ulrich Deppendorf live aus Berlin.
Durch diesen Rücktritt steckt Die Linke vor den kommenden Landtagswahlen und vor ihrem Parteitag nun voll in einer Personaldiskussion. Alle schauen jetzt auf Oskar Lafontaine, doch der wird sich vorsichtig genug wohl erst nach den Landtagswahlen entscheiden, ob und in welcher Funktion er wieder die Berliner Bühne betritt. Auch seine enge Freundin Sarah Wagenknecht könnte unter Druck geraten, für den Parteivorsitz zu kandidieren, wenn es auch hier noch weitere Kandidatinnen gibt. Die Tage von Klaus Ernst als Vorsitzender dürften dagegen gezählt sein. Mit Dietmar Bartsch gibt es auch schon einen selbsternannten Nachfolgekandidaten. Die Parteimitglieder hoffen jetzt auf einen personellen und inhaltlichen Neuanfang. Einige Beobachter sprechen sogar von der letzten Chance, vom Überlebenskampf der Linken. Bartsch und Wagenknecht als Parteivorsitzende, Lafontaine und Gysi als Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Davon träumen zwar einige bei den Linken, andere zweifeln aber, ob das wirklich der große Neuanfang wäre. Der Richtungskampf wird offensichtlich. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
Heftige Erdstöße unter dem Indischen Ozean und eine Tsunami-Warnung haben Millionen Menschen in den Küstenregionen in Panik versetzt. Stunden später wurde die Warnung aufgehoben. Das Seebeben vor Indonesien weckte Erinnerungen an die Tsunami-Katastrophe von 2004. Diesmal alarmierte allerdings ein Frühwarnsystem die Bevölkerung. Das Beben hatte eine Stärke von 8,6. Das Epizentrum lag nahe der Insel Sumatra. Die Erschütterungen waren in mehreren Ländern zu spüren.
Um 15.38 Uhr Ortszeit bebt die Erde zum ersten Mal auf der Insel Sumatra. In der Provinz Aceh flüchten die Menschen auf die Straße. Erinnerungen an die Tsunami-Katastrophe mit mehr als 200.000 Toten werden wach. Sie versuchen, sich und andere in Sicherheit zu bringen. Ich habe dieses Kind gegriffen und bin gerannt. Es war keine Zeit mehr, um unser Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. Ich habe das Nötigste gegriffen und bin weg. In Moscheen, über Sirenen und Lautsprecher werden die Menschen innerhalb von Minuten gewarnt. Sie sollen sich auf höher gelegene Gebiete zurückziehen. Krankenhäuser müssen evakuiert werden. Auf den Straßen kommt es zum Teil zu chaotischen Zuständen. Nach mehr als 4 Stunden Anspannung und mehreren Nachbeben dann die Aufhebung der Tsunami-Warnung. Wir haben noch keine Meldungen über Schäden oder Opfer. In den meisten Regionen ist es dunkel, das verlangsamt die Rettungsarbeiten. Zu einer Riesenwelle sei es nicht gekommen, so die Geoforscher in Potsdam, weil sich die Erdplatten horizontal verschoben hätten.
Stellen Sie sich vor, wenn Sie selbst in der Badewanne sitzen und so machen, dann haben Sie einen Topografieversatz, dann produzieren einen Tsunami. Was da passiert ist, ist so ein Bruch. Das heißt, Topografie hat sich nicht geändert, sondern die Platten sind seitlich aneinander vorbei. Und das war wahrscheinlich der Grund, dass, wenn, nur geringe Tsunamis erzeugt wurden.
Auch in den Touristengebieten an der Westküste Thailands hat sich die Lage inzwischen entspannt. Auf der Ferieninsel Phuket mussten die Menschen vorübergehend die Strände verlassen. Die Region ist heute mit einem Schrecken davongekommen. Nur kleinere Wellen mit einer Höhe von bis zu 80 Zentimetern haben die Küste Sumatras erreicht. Indonesiens Frühwarnsystem hat zwar rechtzeitig angeschlagen, doch stundenlang war unklar, wie hoch die Wellen sein würden. Die ersten Menschen in der Provinz Aceh kehren nun zurück in ihre Häuser. Und viele sind einfach froh, dass zumindest der Notfallplan vor Ort rechtzeitig gegriffen hat.
Bei den Präsidentenwahlen in den USA läuft alles auf ein Duell zwischen dem demokratischen Amtsinhaber Obama und dem republikanischen Multimillionär Romney hinaus. Romneys schärfster innerparteilicher Rivale Santorum erklärte gestern Abend seinen Rückzug. Der erzkonservative Ex-Senator von Pennsylvania hatte etwa mit seiner fundamentalen Ablehnung von Abtreibungen und gleichgeschlechtlichen Ehen lediglich die Ultrarechte seiner Partei für sich gewinnen können.
Schon seit Tagen hatte der Druck seiner Parteifreunde zugenommen, aus dem Vorwahlkampf auszusteigen. Aber es waren wohl letztendlich die schlechten Umfragewerte aus seinem Heimatstaat Pennsylvania, der nächsten Vorwahlkampfetappe, die gestern den Ausschlag gaben. Dieses Rennen um die Präsidentschaftskandidatur ist vorbei. Wir werden den Wahlkampf heute definitiv beenden. Aber wir hören nicht auf zu kämpfen. Es sei auch die Sorge um seine kranke Tochter Bella gewesen, die die Familie habe innehalten und neu nachdenken lassen, so Santorum. Beobachter und Experten allerdings glauben mehr an politische Motive. Er wäre im Rennen geblieben, wenn Santorum auch nur eine kleine Siegeschance in Pennsylvania gesehen hätte. Aber so beschloss er aufzuhören und sich nicht noch mehr Feinde in der Partei zu machen. Damit ist es so gut wie entschieden. Mitt Romney wird Präsident Obama im Herbst herausfordern. Die beiden verbliebenen Rivalen Gingrich und Paul sind nicht mehr gefährlich für ihn. Santorum hat einen wichtigen Beitrag geleistet. Er hat seine tiefen Überzeugungen deutlich gemacht und ist damit viel Unterstützung für diese Themen und sich selbst gewonnen. Santorum war der konservative Rechtsaußen, heißt die Botschaft, aber ich bin der Mann für die Vernünftigen in der Mitte.
Und in der Tat, für Barack Obama ist Mitt Romney der eindeutig gefährlichere Gegner. Er wirkt zwar ein bisschen spröde, nicht gerade volksnah, aber er reklamiert sehr erfolgreich Wirtschaftskompetenz für sich. Er verspricht Auswege aus dieser quälend langen Rezession. Einziger Trost für Obama, seit gestern weiß er zumindest, mit wem er es im Herbst zu tun haben wird.
Kurz vor Ablauf der Frist für eine Waffenruhe hat sich Syriens Staatschef Assad zu einem Ende der Gewalt bereit erklärt. Nach massivem internationalen Druck, auch aus Russland und China, schickte die syrische Regierung ein Schreiben an den Sondergesandten Annan. Darin heißt es, alle Militäreinsätze würden bis morgen früh eingestellt. Zugleich behalte sich Assad das Recht auf Gegenwehr vor. Nach Oppositionsangaben gingen die Angriffe auf Protesthochburgen heute weiter.
Mörsergranaten erschüttern Homs. Von einem Waffenstillstand kann offenbar noch keine Rede sein. Die syrische Armee treibe ihre Offensive gegen mehrere Rebellenhochburgen weiter voran, so heißt es. Diese Amateurbilder stammen aus dem Internet. Ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, derzeit unmöglich. Friedensmission in letzter Minute. Der UN-Sondergesandte wirbt in Teheran um Hilfe in der Syrien-Krise. Dort erreicht ihn eine Nachricht Assads mit einer erneuten Zusicherung, alle Militäreinsätze einzustellen. Wenn alle den Waffenstillstand tatsächlich respektieren, dann wird sich die Situation in Syrien bis morgen früh um 6 erheblich verbessern. Es sollte im Interesse des syrischen Volkes sein und aller Konfliktparteien, die Kämpfe zu beenden. Eine klare Botschaft an die syrische Führung, das erhofft sich Guido Westerwelle von einem G8-Treffen in Washington. Zur Stunde beraten die Außenminister hier über eine Lösung des Konflikts.
Natürlich werden wir nicht akzeptieren, wenn das Regime Assad auf Zeit einfach nur spielt, ohne substanziell auch wirklich zu handeln. Aber es ist zur derzeitigen Stunde noch richtig und auch angemessen, auf eine politische Lösung zu setzen.
Große Hoffnungen setzen die Außenminister auf Russland, das bisher als Bremser gilt, wenn es um eine Verurteilung der Gewalt geht. Man wolle den engsten Verbündeten von Syrien erneut zu einer härteren Haltung drängen, um das Morden von Zivilisten und Flüchtlingen so schnell wie möglich zu beenden.
In Peru hat eine Rettungsaktion für 9 Bergleute ein glückliches Ende genommen. Nach einer Explosion mussten sie fast eine Woche in rund 200 Metern Tiefe ausharren. Jetzt gelang es Helfern, zu ihnen vorzudringen. In Decken eingehüllt wurden die Männer nacheinander aus dem Schacht gebracht. Zum Schutz vor dem Tageslicht trugen sie dunkle Brillen. Die Kupfermine war bereits vor Jahren aufgegeben worden. Wie viele ihrer Kollegen im Land arbeiteten die Bergleute auf eigenes Risiko. Der Programmierer des illegalen Internet-Filmportals Kino.to ist zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 10 Monaten verurteilt worden. Nach Ansicht des Landgerichts Leipzig hatte der 29-Jährige massenhaft Urheberrechte verletzt. Kino.to war von den Behörden vergangenen Sommer geschlossen worden. Über die Internetseite konnten Nutzer Filme und Fernsehserien anschauen, ohne dafür zu bezahlen. Literaturnobelpreisträger Günter Grass hat das gegen ihn verhängte israelische Einreiseverbot scharf kritisiert. Jerusalem hatte das Verbot am Sonntag nach der Veröffentlichung eines israelkritischen Gedichts ausgesprochen. In der Süddeutschen Zeitung schreibt Grass, die Begründung des israelischen Innenministers erinnere dem Tonfall nach an den einstigen Stasi-Chef Mielke. Außer Israel hätten ihm in der Vergangenheit nur die DDR und Birma jemals die Einreise verweigert. Er sehe sich aber, so Grass weiter, Israel immer noch unkündbar verbunden.
Im ehemaligen NS-Konzentrationslager Buchenwald ist an die Befreiung durch US-Truppen vor 67 Jahren erinnert worden. Zwischen 1937 und 1945 waren dort mehr als 250.000 Menschen inhaftiert. Die Zahl der Toten wird auf etwa 56.000 geschätzt. Die Kranzniederlegung war die erste von mehreren Gedenkveranstaltungen in den nächsten Tagen in Thüringen, darunter auch ein Treffen von 50 ehemaligen Buchenwald-Häftlingen.
Und jetzt die Lottozahlen. 2, 4, 6, 7, 16, 44, Zusatzzahl 10, Superzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 9, 7, 5, 6, 1, 0, 7 und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 1, 8, 3, 9, 4, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 12. April.
Zwischen Nordatlantik und Mitteleuropa bestimmt tiefer Luftdruck das Wetter. Deutschland liegt mittendrin, das bedeutet viele Schauer. Ein stabiles Frühlingshoch ist weiter nicht in Sicht. In der Nacht regnet es von Oberbayern bis zur Lausitz ab und an im höheren Bergland auch Schnee. Am Tag mal Sonne, mal Wolken, dabei sind einige Schauer, mitunter auch Gewitter unterwegs, erst vor allem in der Westhälfte, dann im ganzen Land. Im Südosten Bayerns ist es freundlicher. Abgesehen von Schauerböen weht der Wind schwach und kommt aus Süd bis West. In der Nacht 7 Grad in der Lausitz und minus 2 Grad an den Alpen. Am Tag 9 Grad im Sauerland und 16 Grad in Brandenburg. Am Freitag Sonne, Wolken und nur vereinzelt Schauer. Am Samstag im Süden und Südosten viele Wolken, hier und da Regen. In der Nordwesthälfte scheint häufiger die Sonne. Am Sonntag regnet es in der Südhälfte mitunter kräftig. Im Norden ist es teilweise freundlich und trocken.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Karin Mioska mit den Tagesthemen. Sie zeigt, wie die Menschen in den Ländern am Indischen Ozean heute auf einen drohenden Tsunami reagierten. Und sie geht der Frage nach, ob Oskar Lafontaine an die Spitze der Linkspartei zurückkehrt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.